Herzlich willkommen zu Lambert Klammerer Jazz. Es ist die Weihnachtsfolge, die exklusive Folge zu Heiligabend. Wir wünschen frohe Weihnachten.
Ja, frohe Weihnachten, wirklich. Weil,
hoffentlich kriegt ihr alle Geschenke, die ihr euch erhofft habt. Das Omnibook, das Fakebook, das Smonkbook. Es gab ja viele, viele Wünsche auf dem Wunschzettel. Ja, wir haben viele Pakete rausgeschickt und ich hoffe, sind alle angekommen.
Ja, das hätten wir eigentlich auch machen können. Wieder mal verpasste Chance, jessige Weihnachtsgeschenke, was da so Neues auf dem Jazzmarkt gibt. Aber ist jetzt schon Heiligabend, wird knapp.
Ja, jetzt noch mal ein paar Amazon-Links raushauen, meinst du, oder was?
Ja, ist zu spät, machen wir nächstes Jahr. Ja. Wir brauchen ja Content für die folgenden Jahre. Es ist ja aber auch in dem Moment, wo ihr das hört, weil die guten Impros hören natürlich Dienstagmorgen ganz früh.
Ja, ja, ich habe von vielen gestern gehört, auf dem Weg in die Universität, in die Hochschulen, um so richtig reinzukommen in den Jazz-Vibe. Die Studis ziehen sich das schon rein.
Ja, zum Scharfmachen.
Zum Scharfmachen.
Ja. Aber sag mal, sind wir jetzt mittlerweile abgebogen? Sind wir ein Jazz-Studi-Podcast? Sind wir nicht mehr für den Otto-Normal-Konsumenten?
Ich dachte, wir sind für alle eigentlich auch. Aber es hat sich gestern so ein bisschen geändert, weil ich so viele Leute getroffen habe, die offensichtlich im Deep Down im Jazzstudium sind und sich für diesen Podcast interessieren. Ja. Also wir scheinen die auch anzusprechen. Manche sind natürlich dann von dem Inhaltlichen manchmal enttäuscht, weil sie das schon kennen. Also wenn es um Halbverminderte geht oder so, denken sie, oh nee, das will ich nicht haben. So, weil das haben sie ja schon in der Schule. Die wollen den anderen Quatsch, den Deep Talk. Also von wegen, die Frage ist sehr interessant, was macht man nach dem Studium? Das hat, glaube ich, viele Leute aufgewühlt und die sind dran geblieben.
Wie dran geblieben?
Ja, weil sie gehofft haben, hier gibt's Antworten.
Ja, gibt es, wird es auch noch geben, versprochen, ganz doll versprochen. Also es ist aber auf jeden Fall Dienstagmorgen, heute Abend ist Heiligabend.
Ach, das ist für ein entsetzlicher Stuhl, den ich habe, der quietscht so.
Hans Dittrich, lass uns ja auch einen anderen Stuhl geben. Machen Sie Fernsehaufnahmen, ich sehe aus wie ein Kind. Also ein kleiner Anspieltipp, Helmut Kohl und der entsetzliche Stuhl, das ist das Lebensgefühl der BRD, könnt ihr bei YouTube nachgucken. Naja, ich wollte nochmal sagen, Dienstagmorgen, das ist ja eigentlich noch nicht Weihnachten, sondern das ist ja der Moment, wo es nochmal so richtig hektisch wird.
Also in Schweden ist es so, dass die Kinder aufstehen und unten leuchtet der Weihnachtsbaum und die Geschenke sind da, dann können sie jetzt...
Am 24.
Nee, 25.
Richtig, siehst du, nämlich da liegt nämlich der Wurm, der Fisch begraben, wie man in Schweden sagt. Denn jetzt wird eigentlich noch hektisch zum Supermarkt gegangen.
Ja, genau. Für die Fleischfondue muss auch eingekauft werden.
Genau, weil hier der Edeka in der Grindelallee, der hat, habe ich schon gesehen, an Heiligabend und Silvester, beides ein Dienstag, von 8 bis 14 Uhr auf. Ja. Ich glaube, das wird wahnsinnig hektisch.
Ja, bis 14 Uhr kann man aber noch ein paar Würstchen bekommen. Auf jeden Fall welche aus dem Glas. Ja.
Würstchen.
An der frische Theke gibt es nichts mehr, das kann ich euch jetzt schon sagen. Versucht es gar nicht erst. Es gibt auch welche aus der Dose.
Finde ich völlig legitim. Ich bin auch auf Haarmilch umgestiegen.
Ja, habe ich gesehen. Ja. Habe ich noch nicht probiert. Ja. Aber ich war auch etwas enttäuscht. Ich befinde mich nämlich in der Residenzweig und habe hier genächtigt. Und ich war etwas enttäuscht, weil, als ich duschen wollte, gar nicht das Eisbad angeboten wurde.
Ja, das Eisbad ist gerade geleert. Ich bin ja immer noch ich habe immer noch Long-Magen-Darm von unserer Tour. Ja. Und da muss ich ein bisschen aufpassen mit dem, dass ich mich ein bisschen schone. Es wird gerade nicht geeisbadet.
Echt?
Ja, muss ich zugeben.
Aber muss man das nicht gerade machen, wenn man Magen-Darm
hat? Ja, wahrscheinlich so, wenn man so ein richtiger Berserker-Wikinger ist, würde man das machen. Aber ich muss sagen, da bin ich weich.
Ja.
Leider.
Was würde Wim Hof sagen? Er wäre, glaube ich, empört.
Er wäre, glaube ich, empört, ja. Ich möchte mich entschuldigen bei den Impros für meine Schwäche, aber das macht mich ja auch menschlich. Ich bin am Überlegen, ob du nicht doch einen anderen Stuhl haben solltest, oder ist das
Ich versuche jetzt ganz, ganz still zu sitzen.
Charmant.
Hat ja auch was Jazziges. Hörst du den Rhythm?
Ich höre den Rhythm.
Ja.
Jetzt würden natürlich einige Jacob Collier-Witze würden jetzt.
Ah, da gibt es immer diesen Typen auf Instagram, der den nachmacht. Ne? Ja. Dann macht er so, Hachi, hier war der Solidian Mix of Fuck. Oh, so crazy. You can make a sharp 7-8-9 of it.
Haben lustig. Wir auch verpasst, leider. Ja. Das Jacob Collier-Konzert in Berlin.
Ja, ich glaube, wir mussten proben.
Dafür haben wir schon Louis Armstrong und Ella Fitzgerald mit ihrem Weihnachtsalbum gehört heute Morgen.
Ja.
Es ging jazzig los und gestern ging es jazzig in den Abend. Sollen wir davon berichten?
Sollten wir vielleicht. Wir müssen auch mal über die Jazz-Etikette reden. Also wir müssen nämlich ganz offen sprechen, für uns ist noch nicht Weihnachten. Für euch schon, aber für uns noch nicht. Wir sind ein bisschen früher unterwegs diesmal. Eigentlich senden wir ja live. Aber wir wollen auch ein paar Weihnachtsgeschenke auspacken.
Ja.
Deswegen haben wir einfach das Ganze mal vorgezogen und heute ist der 20. Wir zeichnen auch am 20., 4 Tage früh. Und wir waren gestern in Birdland. Und auch da, also...
Warum waren wir in Birdland?
ja, es war die Session und wir waren in der Opener-Band mit Florian Kien und Johannes Metzger.
Ja, schöne Grüße.
Schöne Grüße, es hat total Spaß gemacht, diese Musik zu spielen und danach war Session, Open Session, also jeder kann kommen, jeder darf. Und jetzt fängt eigentlich die erste Frage schon an, darf wirklich jeder? Jedenfalls,
aus.
Jedenfalls, nee, ich habe das beobachtet, weil ganz viele nette Leute kennengelernt haben, die auch irgendwie offensichtlich unseren Podcast hören. Und es hat viele Leute beschäftigt, was an dem Abend dort stattgefunden hat. Und es wurde sich gewünscht, dass wir darüber heute nochmal reden. Also es wurde gleich gefragt, so das muss doch nochmal Thema werden, was heute Abend hier passiert ist. Und ja, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, deswegen überlasse ich dir das jetzt.
Nee, du bist ja völlig over the place, also all over the place. Wir müssen jetzt ein bisschen Struktur reinbringen. Also es war Session.
Ja.
Auf den Donnerstag. Es war pickepacke voll.
Pickepacke voll. Man kommt echt nicht durch da. Ja. Ne? Das ist echt der Wahnsinn.
Es ist wirklich der Wahnsinn, wie viele Menschen in dieses kleine Birdland passen. Ja. In dieses kleine Vogelnest.
Ja, genau. Es leert sich dann immer zum Ende. Also die Session geht bis 2.
Ja.
Aber es war eigentlich auch bis fast zum Ende auch komplett voll.
Ja.
Ja, muss man schon sagen. Das ist ja erstmal eine schöne Entwicklung. Ja. Also das finde ich total
die Leute
super.
Die
Leute lieben Jazz. Da wird gedatet und es wird mitgeswungen. Jemand malt, jemand tanzt.
Es wurde gemalt, ja. Es
wurde auch getanzt.
Ja, vielen Dank. das habe ich nicht gesehen.
Da war so eine ältere Dame, die ein bisschen...
Ja, ja gut. Ein Lindy Hop aufs Parkett gelegt hat. Gut. Ja. Ja. So. Und dann begann aber die Session und die Hamburger Musikantenschaft vereinte sich auf der Bühne zum Jazz-Jam.
Ja, und erstmal muss ich sagen, also ich finde es toll, wie viele Leute also erstens nett sind und zweitens gut spielen können. Das lässt sich da großartig beobachten. Ne? Auch die Studis, ganz große Kompliment. Also ich bin da total begeistert von diesen jungen Leuten, wie gut die spielen können. Finde ich toll. Hätte ich mir da auch gewünscht damals. Und mit welchem Selbstverständnis die da auch einfach geile Sachen machen, finde ich super. Es ist ein Problem, dass auf der Einladung der Session steht Einsteiger willkommen.
Ja.
Denn jetzt müssen wir mal Tacheles reden. Ist das wirklich so? Also, wenn ich jetzt auf so eine Session gehe, ja, und da sehe ich, da eint die Leute, die meisten Leute, die hier heute Abend was darbieten, eint, verbindet diese Menschen.
Ja.
Zum Beispiel technische Fertigkeiten oder das Wissen über die Stücke, die gespielt werden. So. Das heißt ja schon mal, das ist, wenn du das jetzt nicht hast, dann musst du ganz schön viel Mut haben und auch ein ganz schön großes Selbstbewusstsein, wenn du dann denkst, ich gehe aber trotzdem auf die Bühne und mache irgendwas. Und das ist tatsächlich gestern bei eigentlich jedem Stück passiert. Es kamen Leute, und ich kann sie nicht anders bezeichnen als Zerstörer, die halt dieses Potenzial, was dort eigentlich vorherrscht, man könnte so schöne Dinge machen mit wirklich Leuten, die toll spielen oder auch Leute, die vielleicht nicht ganz so toll spielen, aber halt immer noch die Stücke kennen oder so.
Ja.
Aber das ist ja in Ordnung. Aber es kommen halt wirklich Leute auf die Bühne und machen Scheiße. Also ich kann es nicht anders sagen. Die machen und die haben also wirklich keinen Respekt vor dem, was da gemacht wird. Es herrscht kein Respekt mehr in der Szene. Und dann wird gefreestylt oder es wird halt mitten in irgendwelchen Stücken, die halt irgendwelche Sängerinnen überhaupt nicht kennen, einfach eingestiegen und halt drüber gewirrt oder gejammert oder so, keine Ahnung, aber es wird halt irgendwas gemacht.
Ja.
Und das geht nicht. Ich finde, das macht es eigentlich kaputt.
Also, lass uns da mal ein bisschen Struktur reinbringen. I appreciate your emotionality.
Ja.
That's very good for the podcast.
Ja.
For the content, weil die Leute Emotionen lieben.
Ja.
Also eine Jazz-Jam-Session, um das nochmal zu erklären, ist ja quasi ein Ort, wo Leute zusammenkommen, die Jazz spielen wollen zusammen. In der Tradition des Jazz-Jams, wo das ist so ein bisschen vielleicht auch ein Sonderstatus der Jazzmusik, dass die Jazzmusik ja so eine Art Grundrepertoire hat.
Ja, genau.
Das aus einem Kanon von einigen hundert, also wahrscheinlich tausende, aber es gibt also wirklich im dreistelligen Bereich so Stücke, die so around sind, die man so ungefähr kennt.
Wenn man sie nicht kennt, gibt es heutzutage ja auch die Möglichkeit, einfach die App zu
öffnen.
Oder
liest, genau.
Könntest du sie schnell lesen kennst du sie nur ein bisschen oder so und dann kannst du aber die Akkorde mitlesen. Das ist ja alles irgendwie,
genau.
Das finde ich alles noch in Ordnung.
Genau, ja, aber also, warte mal. Also das heißt, man hat ein Repertoire an Jazzstücken, die kann man auch lesen aus sogenannten Realbooks oder Realbook-Apps, die es mittlerweile gibt. Und dann ist der Zauber des Jazz ist es ja, man einigt sich auf ein Stück, auf vielleicht eine Stilistik als Latin oder Swing. Und auf ein Tempo. Und dann kann man eigentlich schon losspielen. Und dann gibt es ja auch eine klare Verteilung. Jemand spielt die Melodie am Anfang. Es wird reihum soliert.
Ja.
Also jetzt nach Absprache, Blickkontakt oder sowas. Und dann wird ein Schlussthema gespielt und dann kommt das nächste Stück. Das ist, ich weiß jetzt nicht, ob wir wahnsinnig konservativ sind. Also vielleicht konservativ im guten Sinn, aber das ist eigentlich so ein bisschen die Basis, die so eine Jazz-Jam-Session zusammenhält.
Ja, und innerhalb dieses Regelwerks ist es eigentlich relativ frei, wie du das gestalten kannst. Also da stecken schon wahnsinnig viele Freiheiten drin. Also wie du das Stück interpretierst. Du kannst als Instrumentalist dir auswählen, wie du das Solo gestaltest und so. Es gibt schon jede Menge Freiheiten. So, es braucht nicht mehr Freiheit, weil es muss ja auch ein gewisses Regelwerk, das du jetzt gerade sehr gut beschrieben hast, geben, damit man sich auf irgendetwas einigt.
Ja, und ich sag mal, der Zauber ist so ein bisschen, ich meine, das kennt man auf etwas rudimentärerer Basis ja im Bereich Blues, wo ja immer die eigentlich fast ausschließlich diese zwölftaktige Bluesform immer wieder durchgekaut wird, um die auch als Improvisations- oder Spielvorlage zu nehmen. Das hat den so eine feste Form zu haben. Zum Beispiel das Stück It Could Happen to You mit seinen, sind es 32 Takte, die dann im Kreis durchlaufen. Das schafft eine gewisse Freiheit, nämlich anhand eines Gerüstes eine Musik zu gestalten, was zum Beispiel Vorteile hat im Gegensatz zu einem zweitaktigen Vamp oder sowas, der auf C-Moll und F läuft oder sowas, ne?
Genau.
Das schafft einen Gestaltungsraum, der vielleicht ein bisschen herausfordernd ist am Anfang, aber auf so einer Jam-Session so eine, ja, das ist halt, ist die Besonderheit des Jazz-Jams. Du kannst ja alles jammen. So.
Ja.
So, was sind jetzt die Fallstricke? Was könnte passieren?
Ja, also, dass Leute dorthin kommen und denken, oh, die improvisieren ja einfach nur. Die machen da quasi, was sie wollen. Das ist ja für mich eine Einladung, auch das zu machen, was ich möchte. Weil das ist ja etwas, das muss man ja erstmal erkennen. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, aber es gibt diese Distanzwahrung, glaube ich, nicht mehr so, dass man halt denkt so, oh, da habe ich aber Respekt vor, sondern es ist eher so, ah, Mensch, wenn die da ihr Ding machen, dann heißt das ja, dass ich auch mein Ding machen kann. Und das, da wird sich über diese Form, die wir gerade beschrieben haben, so gar nicht so große Gedanken gemacht. So. Sondern es denkt so, ja, die machen ja einfach.
Ja.
Ich mach auch. Ich bin auch Sender. Ich bin auch auf TikTok.
Ja, genau. Weil also was jetzt nämlich im Idealfall passiert in so einer Jam-Situation ist, so ein gewisser Wille aller Beteiligten, das zu gestalten.
Ja.
Also man im schlimmsten Fall wäre, wir spielen alle gleichzeitig und so laut und so viel, wie wir wollen und hören gar nicht zu auf die, was die anderen machen, sondern spüren irgendwie so den Rhythmus und in diesem Rhythmus spielen wir über die Akkorde irgendwas. Könnte man ja sagen. Im schlimmsten Fall. Im Idealfall ist es so, da spielt zum Beispiel gerade jemand ein Trompetensolo. Da sagt man, ah, was spielt der gerade? Welches Dynamiklevel braucht der jetzt? Vielleicht gehe ich mit dem Schlagzeug ein bisschen runter.
Ja.
Bisschen leiser, damit ich es aufbauen kann. Vielleicht mit dem Bass. Ich gehe erstmal so ein bisschen vielleicht in der hohen Lage oder ich spiele ein freches Pedal oder gehe mal in Two-Beat.
Ja.
Also probiere mich mal aus mit Gestaltungsmitteln, um dann vielleicht so einen energetischen Bogen zusammen zu machen. Wer begleitet gerade? So Gitarre und Klavier sind sich da mal im Weg, mal nicht. Dann könnte man mal aussetzen. Und dann könnte man ja zum Beispiel auch eine Form markieren. Wenn man sagt, oh hier, 32 Takte sind rum. Der Solist ist endlich, macht einen kleinen fetzigen Fill. Und jetzt ändern wir vielleicht die Textur für den nächsten Solisten. Also solche kleinen Gestaltungsmöglichkeiten, die machen ja so eine Musik lebendig. Weil ich würde jetzt gar nicht sagen, ich bin Fan von leiser Musik oder lauter Musik, sondern eigentlich Musik mit klaren Affekten.
Ja.
Ne? Weißt du, was ich meine? Wenn man gestaltet.
Ja. Dafür ist es schon ratsam, das Stück zu kennen.
Ja, oder zumindest das Stück vor der Nase zu haben.
Das Stück vor der Nase zu haben. Aber nö, ist es schon auch ratsam. Eigentlich, ich finde eigentlich auch das Stück sogar vielleicht vorher mal geübt zu haben oder so. Also, es sei denn, du bist gut darin, irgendwie über die Chains. Also, das kann schon sein. Ja, aber es gibt ja auch die Kapalken, die halt wirklich denken, sie müssen sowieso jedes Stück spielen, weil das ist Teil der Entwicklung und so. Aber sich offensichtlich nie wirklich damit auseinandergesetzt haben. Dafür würde ich auch denken, es lohnt sich schon mal vorher, sich mit so Sachen auseinanderzusetzen und so. Dann ist es einfach für alle angenehmer auf dem Abend. Das ist aber nicht das Problem.
Genau, das ist nämlich gar nicht das Problem. Das ist erstmal so das kleine Einmaleins.
Ja.
Wir machen heute mal so richtig Stadler und Waldorf oder wie die heißen, diese Oppas von den Muppets in Jazz.
Ja.
Wir sitzen jetzt hier auf unserem kleinen Balkon, gucken uns die Session an und meckern über die Verdorbenheit.
Nee, also wir müssen auch immer wieder sagen, wie cool das ja auch ist. Also wie gesagt, ich sehe da ja ein großes Potenzial an tollen Dingen, die hätten passieren können, wenn nicht 5, 6 Kapalken da irgendwie einfach sich entschieden hätten, das zu torpedieren.
Genau, ich möchte dir mal ein paar Szenarien vorstellen. Und ich finde, es ist auch alles, die Dosis macht da das Gift. Stell dir mal vor, du bist ein sehr mittelmäßiger Freestyle-Rapper.
Ja.
Und sagst, oh, ich würde jetzt gerne mal ein bisschen rappen über den Jazz, den ihr da spielt.
Ja.
Wie findest du das?
Ich würde mir erstmal die Frage stellen, ist es der Ort? Ist das jetzt hier der Ort, wo das stattfindet? Weil Ich hätte ja, ja, wenn ich dieser Rapper wäre, also keine Ahnung, mit meinem Mindset würde ich erstmal gucken, was passiert denn auf der Bühne gerade, was machen diese Menschen dort? Mhm. Und wie gesagt, damit einleitend eben, wie ich meinte, mit meiner Rede, gibt es irgendetwas, was die Musiker, die schon jetzt auf der Bühne sind, eint? Und das ist ja, wie gesagt, ne, ein gewisses technisches Know-how und das Wissen über diese Stücke und so. Wenn ich das halt alles nicht habe, würde ich mir schon mal die Frage stellen, gehöre ich da auf die Bühne?
Also ich würde sagen, ich finde das total, das ist, glaube ich, für alle herrlich, wenn dann so ein sehr mäßiger Freestyle-Maus-Klaus-Haus-Rap kommt zwischendurch.
Das ist das große Problem, dass der auch noch Erfolg
Applaus bekommt. Nein. Das finde ich okay. Ich finde den, also ich habe es nicht mitbekommen. Es wurde gerappt, also ich habe es wirklich nur so aus dem Augenwinkel gehört. Ich sag mal, wie ich mir vorstelle, was ich gut finde, ist, hey, liebe Band, ich würde gerne mal was rappen. Können wir mal einen Rap-Song machen? Könnt ihr mal einen Rap spielen? Ein Beat? Könnt ihr mal ein Beat spielen? Und dann sagen alle, ja, okay, cool, machen wir. Dann spielen die das.
Keiner Bock drauf.
Dann wird gerappt und dann aber Form. Ich möchte gerne über Form sprechen, habe ich ja gerade schon, 32 Takte. Wenn ich dann Maus-Klaus-Rap mache, ich finde ja gut, wenn ich sage, ich stelle mich auf eine Bühne und möchte was präsentieren, dass ich das Kontinuum Zeit im Blick habe. Dass ich zum Beispiel sage, okay, ich rap jetzt meine 20 Zeilen, dann mein Kollege, dann gibt es vielleicht noch ein Trompetensolo und dann gibt es vielleicht noch mal einen Ayo, alle Hände hochteil. Und dann sollte das Ganze aber in 5-6 Minuten abgefrühstückt sein.
Ja, und ich bin einfach nicht deiner Meinung. Ich finde, es gehört einfach nicht hin. Lass es. Es ist nicht der Abend für Freestyle-Rap. Dann geh auf die Rap-Jam. Aber hier werden Standards gespielt. Ich finde wirklich, das ist nicht der Ort. Also ich bin da nicht deiner Meinung. Ja. Alle sind genervt auf der Bühne, wenn da ein Rapper ankommt und sagt, können wir jetzt mal bitte irgendwie hier was anderes machen. Alle sind da, um Standards zu spielen. Keiner hat Bock, jetzt irgendwie auf den Typen einzugehen.
Ich möchte die Hand reichen, weil Weihnachten ist. und Angebote geben, wie es möglich wäre.
Ja, was jetzt, sich einen anderen Raum zu suchen. Was ist ja möglich. Du kannst ja nur Hamburg, es gibt ja Hamburg eine große Tradition im Freestyle-Rap.
Ja, da würde
es ja
irgendwo
Rap-Jams geben.
Moin, moin. Ich pack den Büdel in den Tüdel.
Ja, muss nicht in Birdland sein. Ja.
Kleine Empfehlung am Rande hier, diese ARD-Rap-Doku. Nicht Doku, sondern so ein Reenactment. Und unser alter Podcast-Freund Fettoni spielt da drin einen Hamburger Rapper.
Packt den Büdel in den Tüdel.
Ja, und macht wirklich, also on point hat er sich so einen Hamburg-Rap ausgedacht. Also das nur am Rande. So, ja. Also kleine Schmunzelempfehlung. Ich habe sehr geschmunzelt.
Szene-Report.
Sehr, sehr gut. Ich packe den Tüdel in den Büdel. So, genau. Also, das war jetzt mein Angebot für den Rap. Was nicht geht, ist, und jetzt kommt die Jazzpolizei. Es ist gerade ein Saxophon-Solo oder ein Klavier-Solo. Ich sehe, da steht ein Mikro, renne auf die Bühne, nimm mir dieses Mikro und was in Takt 7 des zweiten Saxophon-Choruses fange ich an, irgendeinen Schrott ins Mikro zu singen, was so klingt, wie als sei ich Beyoncé oder so. Das ist irgendwie Quatsch.
Es klingt doch nicht, als wäre er Beyoncé.
Es passieren Dinge, dass Leute, singende Personen, sich mitten in irgendwelchen Chorussen das Mikro schnappen und anfangen, irgendeinen wilden Fantasy-Soul-Gesang zu machen. Darüber spreche ich. Bist du mit bei mir?
Da bin ich bei dir.
Okay, bist du wieder bei mir. Gut, hast du die Situation vor Augen. Das ist was nicht funktioniert. Denn gegen welche Regel wurde verstoßen?
Absprache.
Form. Und Respekt davor, dass gerade jemand anders vielleicht ein fetziges Solo spielt.
Auch, ja.
Ja.
Ja, ich wollte ja schon früher ansetzen. Ja? Wie gesagt, ich bin immer noch eigentlich da, dass ich denke, nee, es ist eh nicht der Raum für dich. Du machst das hier einfach nicht. Es muss dann ein Regelwerk geben, dass das halt an diesem Abend nicht passiert, finde ich. Ich weiß nicht. Es gehört da nicht hin. Es muss woanders passieren, aber nicht da. Das möchte keiner. Also ich wundere mich auch immer wieder, ich meine, es gibt dann auch auf der Session immer die Situation, dass Sänger oder Sängerinnen auf die Bühne kommen und dann ihre Stücke spielen wollen. Ja. Also das einzige Stück, was die kennen oder so. Oder einen bestimmten Standard in bestimmter Tonart und so. Das finde ich noch okay.
Das ist wunderbar.
Ja, das kann man schon mal machen. Es ist halt auch, wenn das halt nur passiert, die ganze Zeit, so, dann ist es halt auch einengend. Aber würde ich auch mal sagen, kommt es auf das Wie an? Also mir ist aufgefallen, die letzten drei Male, wo ich in Birdland war, gibt es immer diesen einen Typen, der immer nur Chan Chan spielen möchte.
Ja, jedes Mal.
Er kommt immer auf die Bühne und möchte Chan Chan, er möchte nichts anderes. Er möchte nur Chan Chan spielen und halt dann den Buena Vista da einmal machen und so. Und das ist halt offensichtlich sein Programmpunkt. Für mich kommt es so vor, jeden Donnerstagabend. Und ich denke, das ist dann eine Überrepräsentation seines Dings. So. Also das geht nicht.
Aber stell dir vor, du liebst Chan Chan so doll, dass du denkst, es ist wieder Donnerstag, jetzt kann ich endlich wieder Chan Chan singen.
Ja, aber dann, ich meine, guck mal, das ist ungerecht. Weil das ist dann ja ein relativ hoher prozentualer Anteil, in dem halt Chan Chan gespielt werden muss. es gibt ja viel, viel mehr Standards, die halt alle spielen wollen und keiner möchte Chan Chan spielen. Und er nimmt wahnsinnig viel Raum und Platz ein. Jeden Donnerstag muss das dann da gespielt werden und so, wo alle Leute eigentlich was anderes machen möchten. So, und mehr Freiheit gerne hätten oder halt irgendwie coole Stücke zusammenspielen wollen und so. Wenn das dann einmal im Jahr vorkommt, okay, geschenkt oder lass es zweimal sein, so, aber doch nicht immer.
Jede Woche einmal Chan Chan.
Doch.
Es ist Donnerstag, es wird einmal Chan Chan gesungen.
Nee, ich bin dagegen.
Es gibt Leute, die kommen wahrscheinlich extra Donnerstags ins Birdland, weil sie gerne wieder Chan Chan hören wollen.
Hey, das ist ja das Problem. Das allgemeine Publikum, was wir ja gerne da haben. Mhm. Aber trotzdem müssen sie es ja erziehen. Ja, aber das ist natürlich ja erstmal applauswillig. Und wenn sie dann ein Stück hören, was sie sogar kennen, ne? Chan Chan kennt jeder aus der Milchkaffee-Zeit, dann geben sie ja sogar Applaus. Genau wie dieser Rapper. Also, oh, da macht jemand mal Rap, ist ja echt spannend und die Musiker können sofort drauf eingehen und so. Und da gibt es ja Applaus und was denken diese Leute, halt, die halt diese Show da abziehen? Was denken sie dann?
Ich soll weiter rappen. Ich soll jetzt jede Woche rappen.
Ich habe hier was wahnsinnig Gutes, Keckes abgezogen und ich muss das unbedingt wieder machen. Die Leute reagieren ja und sagen yes. Und so funktioniert es nicht. Da muss ich sagen, nee, der Applaus gewinnt nicht immer. Der Applaus hat nicht immer recht.
Nein.
Sondern man muss auch das Publikum dahingehend erziehen, dass das hier ein Ort ist, in dem nur bestimmte Dinge stattfinden und nicht alles. Und teilweise ist gestern wirklich alles da passiert. Ich habe gehört, so also eine Mischung aus Querflöte und Beatbox, die performt wurde. Es jede Menge Skatgesang von Leuten, die absolut nicht dahingehend ausgebildet waren.
Ohne Sketschein.
Kein Sketschein. Ja. Jede Menge, also aber auch absurde Vokalbeiträge, genau, die halt wirklich frei von jeglicher Form, denen auch wirklich egal war, was da gerade passiert ist, stellten sich einfach auf die Bühne, machten irgendwas.
Ja.
Also so merkwürdige, weiß nicht, wie nennt sich denn sowas? Drone-artige.
Ja, es gibt diesen einen Typen, der irgendwie so, wo ich bis heute nicht weiß, kann der Klavier spielen oder nicht, weil ab und zu ist mal ein richtiger Akkord bei oder auch so ein Solo, was so ein bisschen fetzt. Dann ist, ich weiß auch nicht, ob der einfach schwer betrunken war und irgendwie dachte, das ist jetzt auch okay, dass er hier die ganze Zeit am Klavier sitzt und falsche Akkorde spielt. Der schnappte sich dann irgendwann noch das Mikro und hatte, glaube ich, so das Gefühl, er ist Bobby McFerrin oder so.
Ja, genau.
Und ich kann wirklich nicht beurteilen, ob das totaler Schrott ist oder ob da irgendwas, also da irgendeine Musikalität ist da ja, aber die wird leider nicht benutzt, um irgendwie zusammen Musik zu gestalten. Es wird eigentlich in einer komischen Eitelkeit und Respektlosigkeit da irgendwie die ganze Zeit drüber gedudelt, was jeden gemeinsamen Gestaltungsraum zerstört.
Ja, also ich frage mich auch, wo Leute das Selbstbewusstsein hernehmen, sich so eine Omnipotenz zuzuschreiben und zu sagen, ja, jetzt habe ich halt Klavier gespielt, jetzt gehe ich nochmal ins Mic, jetzt kann ich nochmal ein Schlagzeug oder so.
Ja.
Während da andere Leute wirklich sitzen und unglaubliche Expertise vorweisen die ganze Zeit.
Und halt auch wirklich brav warten, bis sie mal dran
und
sind.
Und wirklich sich bestens benehmen und genauestens die Regeln kennen und wissen so und sich absprechen, wer ist gleich dran und so. Also die meisten Leute, die, über die wir jetzt ja leider nicht reden, wir reden immer über die paar Blödmänner, aber die haben wirklich die besten Skills, was diese Gestaltung des Abends angeht. So, die können sich so gut absprechen und so und wissen genau, ah, da war noch jemand nicht dran, so jetzt geht hier nochmal. Die Schwedin muss nochmal spielen oder irgendwie so, keine Ahnung. Es ist irgendwie vollkommen klar, wie sowas abläuft. Ja, und es sind alle nett. So. Nur diese paar Leute machen alles kaputt.
Also ich frage mich so ein bisschen, ob das so in so einer, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, wir sind ja in so einer Zeit, wo jeder seinen Raum haben soll. Alles, was man sagt und fühlt, ist erstmal richtig. Man möchte mit diesen unterdrückenden, autoritären Strukturen mal aufräumen und so einen Safe Space schaffen für Leute oder sowas. Das ist ja so ein bisschen der Zeitgeist. Ich frage mich, ob das hier in diesem Fall aus dem Ruder gelaufen ist. Ob man halt sagt, die Bühne ist für alle da, ihr seid alle ganz tolle Künstler, ihr seid alle genial und alles, was ihr macht auf einer Bühne, ist richtig. Kann das sein, dass das so ein bisschen so ein Zeitgeistding ist, was hier falsch verstanden ist? Weil jetzt im Prinzip nämlich die Leute, die sich dann auf die Bühne stellen und sagen, wieso, das ist hier ein Ort für alle und ich bin auch ein Genie und ich bin Bobby McFerrin. Das ist ja eigentlich das neue Bullying. Weißt du, sich auf so eine Bühne zu stellen und dann den anderen Leuten ihren Jam zu zerschrotten.
Ja.
Das frage ich mich so ein bisschen, ob da was ob falsch verstanden wurde.
Ich wollte natürlich jetzt nicht so alter Mann-mäßig klingen. So, aber
ich möchte gerne alter Mann-mäßig klingen. Mir ist das auch scheißegal.
Ja, aber für mich hat das so eine TikTok-Komponente, dass halt wirklich alle irgendwie glauben, sie sind irgendwie Sender.
Ja.
Ist vollkommen normal, dass man halt irgendwie Sachen rausblökt, so die ganze Zeit. Und man hat das selbst Selbstbewusstsein irgendwie sich vielleicht durchs Internet angeeignet, so, oder ist es so gewohnt, dass man das halt einfach so macht? Und ja, ich erinnere Zeiten, und jetzt bin ich da der alte Mann, so, wo es vollkommen klar war, ey, wenn du etwas nicht besonders gut kannst, dann mach's lieber nicht. Also, und es gab immer mal auch Cringe-Momente, so, also klar, es gab's ja mal so, wenn Leute nicht so gut gespielt haben oder so, ne? Das war ja früher schon so, oh, jetzt irgendwie der Schlagzeuger irgendwie kriegt's nicht so richtig gut hin und so. Wenn das gestern der Fall gewesen wäre, das wäre herrlich, wenn es nur mal irgendwie Instrumentalisten gewesen wären, die nicht so gut spielen oder so. Das wäre ja super gewesen. Aber das Problem, also wo ich eine vollkommen neue Qualität drin erkenne, ist wirklich diese Konzentration von Menschen. Also wirklich jedes Stück kommt da irgendjemand, checkt überhaupt nicht, was hier Phase ist, was die Situation ist und glaubt einzusteigen so und macht halt so irgendwie seinen Kram. So. Das ist schon etwas, ja, ich glaube, ich hänge das so ein bisschen diesem TikTok-Zeitalter an. Ne?
Ja? Ja, ich habe da noch eine zweite TikTok-Instagram-Reel-Analogie, nämlich wir sind ja quasi in der Zeit, wo besonders live gespielte Musik, also in Form von abgefilmten Videos, oft in so einem 1-Minuten-Kurzformat rezipiert wird. Weißt du? Also man guckt ein TikTok-Video, wo jemand 1 Minute singt, wie Bobby McFerrin oder ein Beatbox-Flöten-Solo spielt. Das Problem ist, durch diese kurze TikTok-Zeit, und es unterstelle ich wirklich nur den Leuten in ihrer musikalischen Sozialisation, da man ja quasi nur 1 Minute hat und nicht, was weiß ich, 8 Minuten oder sowas, was so ein Stück auf einer Jam-Session nur mal dauert, weil irgendwie
gibt ja auch gar nicht die Aufmerksamkeitsspanne
im Internet. Nee, aber auch quasi den Faktor formale Gestaltung über Zeit. Dass zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie gerne ein Skat-Solo singe, dass ich das vielleicht nicht 8 Minuten lang mache. Ja. Und vielleicht auch, wenn dann das Schlussthema von Days of Wine and Roses gespielt wird, von der Trompete oder sowas, und eigentlich sich alle einig sind, dass man dann vielleicht nicht ans Mikro geht und im zweiten A-Teil plötzlich anfängt, Summertime drüber zu singen oder so. Nee, weil das ist tatsächlich viel am Platz. Also macht euch da mal ein Bild von, es ist mal so auf Jam-Session-Bühnen. Habe ich jetzt öfter erlebt, dass da komische Sachen passieren. Auch wer sich auf den Schlips getreten fühlt von mir, kann gerne, meldet euch bei mir. Wir können das auch gerne nochmal im Einzelgespräch nachbearbeiten oder sowas. Also ich habe da gar keine, ist auch gar nicht persönlich gemeint. Ist eine in meiner Rolle als Jazz-Journalist und Polizist ist das einfach was
passiert. Vielleicht liegen wir ja auch falsch. Also vielleicht stimmt es ja auch nicht. Vielleicht ist es der Ort, wo alle dürfen.
Es kann auch sein, nur ich habe
ja trotzdem. Vielleicht haben wir das verpasst.
Das haben wir vielleicht verpasst. Ich habe ja trotzdem aber ja nur meine eigenen Parameter. Ich kann ja nur mich anhand meines eigenen ästhetischen Kompasses damit beschäftigen. Und wenn ich jetzt sage, alles ist möglich, vielleicht bin ich falsch, muss ich ja gar keine Haltung dazu haben. Also deswegen, ich glaube, ich habe recht.
Ja, ich glaube auch, dass ich recht habe. Ja, aber ich meine, ich dachte mir, vielleicht hat sich da haben wir den Zeitgeist verpasst. Und
so schnell geht das auch nicht mit dem. So alt bist du auch nicht. Also so schnell geht das auch nicht mit dem Zeitgeist. Das
ist doch irgendwie zeitlos so, oder?
Ja, wenn irgendwas keinen Zeitgeist hat, dann ist das ja Jazzmusik.
Das ist
ja
Jazzmusik oder richtig, auch zu einem Jazz-Jam. Also ich meine, genau, warum sollten da jetzt andere Regeln gelten als die letzten 100 Jahre? Ja. Also ja, verstehe ich. Also genau. Nein, wir haben recht.
Auf jeden Fall. Ich bin mir auch nicht sicher. Also es hat, glaube ich, irgendwas mit Alkohol zu tun. Oder wird, glaube ich, auch Haschgift geraucht dann in der Pause oder
sowas. Das gefällt uns ja gar nicht.
Nein, das ist furchtbar. Absolut. Aber ich glaube, dass dann teilweise Leute auch schwer intoxikiert da sich auf die Bühne stellen und auch vielleicht einfach gar nichts mehr mitbekommen.
Ja, wobei ich beim Haschgift jetzt, das ist jetzt nicht die Droge, wo ich Leute unter Verdacht habe, dass sie sich Dinge trauen, die sie sich sonst nicht trauen hält man sich eigentlich eher zurück.
Kann sein, es gibt aber, glaube ich, so einen gruseligen Alkohol-Haschgift-Mischkonsum, der auch dazu führt, dass dann Leute so völlig abflashen. Weiß ich nicht genau, was da los ist. Auf jeden Fall herrscht kein Respekt mehr in der Szene. Wir brauchen hier für die LK-Hörer, ich glaube, wir müssen da so ein bisschen mal über sowas nachdenken. Wie verhalten wir uns auf der Session? Und vielleicht sagen wir auch mal was.
Darauf wollte ich so ein bisschen drauf. Genau, braucht es einen Ordner? Braucht es einen Session-Ordner? Einen Leiter?
Ich glaube, das müsste eigentlich irgendwie das Kollektiv regeln können. Ich bin dann doch nur so selten auf der Session, dass mir jetzt so diese Sachen, über die wir gerade sprechen, dass mir die ja immer nur so punktuell auffallen.
Ja.
Und gestern, es war wirklich pickepacke voll, ne? Deswegen waren, glaube ich, auch ganz viele Kapalken da. Gestern war es irgendwie augenscheinlich. Es wird dann halt immer einmal Chan Chan gesungen. Dann kommen irgendwann nochmal so zwei Kiffer und spielen einen C-Moll-F-Dur-Schrott-Jam für eine halbe Stunde und alle sind genervt. Das passiert auch immer mal wieder. Ja. Aber gestern gab es so ein konstantes Level an
Zerstörern.
Ja, an Zerstörung.
Ja, das fand ich nämlich auch. Also genau, wenn das mal vorkommt, gut, geschenkt, alle sind irgendwie genervt und so. Aber wie du sagst, es ist wirklich eigentlich gestern konstant gewesen. Ja. Jedes Stück hat irgendjemand irgendwas kaputt gemacht.
Ja.
Und das nervt halt. Und dann wird es ja auch schwer, das zu kommunizieren, weil, genau, wenn es halt einmal vorkommt, ist es ja relativ leicht, das zu identifizieren, dann vielleicht sogar, dass die Leute dann irgendwie merken, okay, ja, das ist jetzt ein bisschen aus der Form gefallen, das passt hier nicht so richtig rein. Aber wenn die ganze Zeit sowas stattfindet, dann werden Leute ja auch ermutigt,
ja,
beim nächsten Stück auch irgendeinen Scheiß zu machen.
Wenn es jetzt irgendwie einer wäre, der nervt, könnte man das vielleicht irgendwie unterbinden oder ja, so. Aber wenn irgendwie dann so drei...
zusammengetan
gestern. Ja, so drei, vier, fünf Leute da immer wieder irgendwie sich das Mikro schnappen oder irgendeinen Solo crashen oder so, ist dann für eine Gruppe belastend, sage ich mal.
Es war eine große Belastung. Ich habe das auch so wahrgenommen. Also wie gesagt, so viele nette Leute, mit denen man sich darüber auch unterhalten konnte gestern.
Ja.
Ich habe das auch bei allen wahrgenommen, dass das irgendwie, natürlich findet man das irgendwie so auch ein bisschen witzig, so dieses Stromberg-Gefühl, so, man schämt sich so ein bisschen irgendwie für das, was da gerade stattfindet und so. Aber eigentlich ist es nicht der Grund, warum man herkommt. Man möchte eigentlich schöne Musik hören, Leute, die sich was wagen und vielleicht entsteht irgendwie was Cooles, so, weil mit Leuten noch nie zusammengespielt haben und so, gerade durch dieses Regelwerk des Jams ist das ja das Potenzial, was da drin steckt, ne? Also ganz viele Leute, die sich überhaupt nicht kennen können, wahnsinnig toll miteinander spielen, so. Das ist ja eigentlich der Grund, warum man da hingeht und dass das nicht immer stattfindet, ist klar, weil manchmal passt es halt einfach nicht. Es ist ja nicht jeder Musiker kann mit jedem spielen, ist ja klar. Aber das Potenzial ist gegeben und die Grundvoraussetzung dafür ist jedoch, dass halt keine Leute sind, die das halt grundsätzlich torpedieren.
Ja.
Und das ist ein Problem, das ist für alle belastend. Also für Hörerschaft und die Musiker auf der Bühne ist das einfach eine große Belastung. Und ja, ich glaube dann doch, Es braucht einen Ordner. Du musst der Session-Ordner
im Bett. Ja, die Jazz, also genau, Jazz-Security.
Ja. Die müssen dann auch rigoros rausgeschmissen werden, das geht nicht. Oder von der Bühne gebeten werden. Das muss klar sein, da gibt es jetzt eine obere Instanz, die Weichsche-Instanz. So, daran muss man erstmal vorbei. Vielleicht sollte man sich vorher auch anmelden oder so bei dir. Und dann kannst du schon mal fragen, ja, was spielst du denn so? Welche Stücke hast du drauf? Okay, alles klar. Dass es schon mal irgendwie klar ist, an dem muss man erstmal vorbei. Du hast erzählt, dass es sowas in New York manchmal gibt.
Ich habe neulich so ein Video gesehen von so einem Drummer, der irgendwie über seine Session-Erfahrung so ein Video gemacht hat, weil der irgendwie so, weiß ich, ewig lang nur Online-Content gemacht hat und dann so ein Video darüber machte, dass er wieder live spielen wollte und ist dann in New York auf eine Jam-Session, eine gute Jam-Session gegangen und sagte dann, ja, der Principal-Drummer, also der Eröffnungs-Drummer, der hat mich dann zwei Stücke spielen lassen. Also es klang so ein bisschen, oder also beschrieb das so, dass da quasi dann immer die Eröffnungsband so ein bisschen ein Auge drauf hat. Ich weiß, ich möchte ja eigentlich quasi also anti-autoritär sein im Sinne, dass ich so autoritäre Instanzen dann schwierig finde. Es müsste irgendwie trotzdem eine Form geben, dass durch so ein kollektives Bewusstsein da irgendwie Zucht und Ordnung reingebracht wird. Ich finde das aber interessant, was du sagst. Du sagst schon, das fällt auch allen auf. Also man spricht mit den Kollegen und alle sagen, was ist denn hier los?
Ja, das war ein allgegenwärtiges Thema. Ich habe natürlich auch Meinungen eingeholt, weil ich gleich gespürt habe, das ist etwas, das bedarf einer Nachbereitung.
Wir sind ja auch Jazzjournalisten.
Ja, wir sind Jazzjournalisten. Es wurde auch an uns sofort herangetragen. Ja. Bitte, das muss nachbereitet werden, was hier heute stattgefunden hat. Darum wurden wir gebeten. Wir kommen diesem Wunsch natürlich gerne nach. Ist ja auch schön, dass man jetzt so langsam mal ein bisschen direkter im Kontakt mit den Impros steht und sie mal irgendwo trifft und so. Es ist ja auch gut, wenn die einem redaktionell zuarbeiten. Sehr gut.
Mir geht es auch nicht um, das möchte ich nochmal ausgewiesen sagen, es geht nicht um Amateurmusiker. Ist völlig klar, da sind Profis, da sind Studis und da sind Leute, die quasi Jazz als Hobby machen.
Ja.
Es geht hier mir nicht um Können.
Nein. Also genau, wenn ich hab meinen Stella geübt, ich möchte jetzt Stella auf der Jam-Session spielen, ich bin jetzt kein Megatrompeter oder so, keine Ahnung, dann wird das natürlich gemacht und das ist auch super so. Das ist der Ort dafür.
Ja,
und da kann man auch sein Know-how ja feilen an solchen Orten, ne? Aber du brauchst halt eine Grundvoraussetzung. Ja,
also, aber ich finde es auch völlig okay, wenn man sagt, ich kann nicht so gut spielen, ich möchte aber trotzdem mitspielen und das ist, vielleicht wackelt das ein bisschen, aber ich gebe mir Mühe mit der Form, mit der Gestaltung, gar kein Problem. Und auch wenn man sagt, it could happen to you, habe ich gar nicht so auf dem Schirm, aber ich habe hier das Leadsheet, ich spiele vielleicht nicht im Thema mit, aber ich versuche mal ein Chorus Solo drüber zu spielen. Finde ich völlig okay. Es reicht dann vielleicht, wenn es ein Chorus ist.
Ja.
Darum geht es nicht. Es geht wirklich
aber
darum.
Aber kenne deine Grenzen, Felix. Weil das ist okay, wenn du das mal machst, aber wenn das halt Leute auf der Bühne sind, die das wirklich dann den ganzen Abend über machen und das halt quasi als ihr betreutes Üben so betrachten, dann möchte ich auch sagen,
betreutes Üben, gutes Stichwort.
Das geht so auch nicht.
Genau.
Also, es gibt auch so Karpalken, sage ich mal, oder Kandidaten, die da hingehen, nicht wirklich die Stücke können und nicht wirklich drüber spielen können und es trotzdem halt die ganze Zeit machen. Ich finde das okay für ein, zwei Stücke, wo man sagen könnte, da sind sie dann, feilen sie vielleicht auch an etwas oder so, aber wenn sie es halt durchgehend machen, dann nimmt es auch wahnsinnig viel Zeit und
Raum. Die Dosis macht das Anspruch. Gift, wollte ich nur mal sagen. Problem ist, alles vollballern die ganze Zeit, besoffen auf der Bühne, durchgehend falsche Akkorde spielen und es nicht merken und dann trotzdem am Klavier sitzen bleiben. In der Mitte vom Saxophon-Solo plötzlich anfangen zu sketten. Solche Sachen, das ist also eigentlich meine Hauptkritik. Ich erinnere mich auch an eine Session, wo sich so ein Typ an die Conga setzte ja. und einfach nicht aufhörte, Conga zu spielen. Also, wo ich das Gefühl hatte, da macht jemand seine private Trommelmeditation.
Ja.
Und du zäunst natürlich jede Musik, die da läuft, ein mit so einem blöden Conga-Beat.
Ja, genau.
Egal, was gespielt wird, also, wird da durchgekongert.
Ja.
Das geht natürlich nicht.
Nee, eben, du grenzt alle anderen ein. Ja, genau.
Ja, genau. Du schränkst, genau. Also Freiheit, also und da sprechen wir über vielleicht ganz allgemein mal über musikalische Freiheit. Die eigene Freiheit ist ja etwas, was die Freiheit anderer gerne mal auch beschränken kann.
Ja, genau.
Wenn ich mir im musikalischen Raum die Freiheit nehme, durchgehend ein lautes, sehr, sehr laut, alles mit der Conga zu begleiten, schränkst du ja für andere, alle anderen ein, was weiß ich, eine dynamische Gestaltung
ja.
oder formale möglich zu machen, weil durchgehend Conga gespielt wird.
Richtig.
Ja, ja, das geht nicht.
Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Und ich finde, ist das so kompliziert? Wir reden da jetzt auf jeden Fall schon sehr, sehr lange drüber. Ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, als wäre das so ein kompliziertes Regelwerk. Es ist eigentlich recht einfach. Man braucht nur so eine gewisse Selbstkritik. Also man muss sich darüber im Klaren sein, was kann ich denn leisten, um zu diesem Regelwerk beizutragen?
Ja.
Um auch zu der Freiheit, die du gerade beschrieben hast, auch beizutragen und so. Was kann ich denn dafür tun? Und wenn ich das nicht kann, gehöre ich da oben auf die Bühne? Also das ist etwas, diese Frage muss man sich doch stellen können. Und das ist nicht so kompliziert, finde ich. Ich muss einfach nur wissen, was ich kann. Also
so eine richtig
Selbstanalyse, die man, vielleicht haben das die Leute nicht mehr. Also die wissen vielleicht gerade nicht mehr so genau, was sie eigentlich alles können und denken, sie können alles.
Nee, du drehst das ja dann oft in so eine generationale Kritik und zu sagen, jetzt gerade ist der Zeitgeist, so weiß ich gar nicht genau. Es ist vielleicht so ein Austarieren und da vielleicht ist das auch, hat man halt Pech und war jetzt ein paar Mal auf solchen Sessions. Es ist nur ein bisschen, was mir auffällt ist oder was ich glaube. Eine Session ist ja so ein schwammiger Ort. Ist das jetzt ein Konzert? Oder sind wir eigentlich im Proberaum oder so? Und ich würde sagen, so eine Jazz-Jam-Session sollte auch wie ein Konzert gedacht werden.
Absolut. Also ich finde, das ist eigentlich klar.
Genau, und das ist, glaube ich, auch vielen Leuten nicht klar. Weil ich glaube, wenn ich gerne 20 Minuten lang über 4 Akkorde wild vor mich hin vokalisieren möchte, mache ich das vielleicht lieber im Proberaum.
Ja, genau. Du sagst es. Eigentlich sollte für jeden klar sein, dass das, was ich heute hier abliefern, darbieten werde, das muss konzertreif sein. Also das muss das Beste sein, was ich heute machen kann. Das ist nicht irgendwie mal, ich probiere mal was aus oder so.
Ja.
Sondern das ist das, was ich jetzt auch vorführen würde. So.
Ja.
Also das ist genau einem Konzert gleichgestellt, würde ich schon sagen. So.
Ja, also zumindest von der Ernsthaftigkeit.
Ja.
Weil da möchte ich jetzt auch vielleicht zu Weihnachten doch nochmal in so einen leicht metaphysischen Bereich gehen. Die Musik hat auch einen gewissen Respekt verdient.
Ja.
Auch einen energetischen. Und ich habe das Gefühl, jetzt man versündigt sich auch, jetzt um mal so eine Vokabel zu gebrauchen, an der Musik, wenn man die nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit angeht.
Man versündigt sich dabei auch bei den Kollegen, die seit 20 Jahren alteriert üben und das halt bestens drauf haben, wenn man halt sagt, ich brauche das aber nicht, ich komme mit meinem schlechten Freestyle-Rap hier
ist an. Ist mir auch
das recht, ist auch eine Versündigung, also eine Respektlosigkeit den Leuten gegenüber, die sich da wahnsinnig reingearbeitet haben.
Ja, aber auch dem großen Ganzen, was diese Leute eint, nämlich diese Musik. Also ich möchte das gar nicht auf so eine persönliche, du hast mir was angetan Ebene, sondern ich würde sagen, denk mal drüber nach, was du eigentlich der Musik antust.
Ja, kannst du auch
wenn
so
wenn du das
sehen,
hier
ja.
nicht ernst nimmst.
Ja.
Weil das ist, die Musik hat einen gewissen Respekt verdient. Und mir ist es auch egal, ob jemand 20 Jahre oder 2 Jahre oder meinetwegen auch erst 2 Monate alteriert übt. Mir geht es um den Respekt. Jemand, der alteriert trotzdem ernst nimmt, darf auch gerne nach 2 Wochen alteriert sich auf diese Bühne stellen, wenn ich da das Gefühl habe, es gibt eine Demut vom gemeinsamen Musizieren.
Ja.
Aber wenn der Respekt und die Demut fehlt und ich einfach nur vor mich hin blöke, also eigentlich quasi den anderen Leuten auf die Bühne scheiße, dann versündige ich mich auch am Heiligtum der Jazzmusik, sage ich jetzt mal so. Etwas pathetisch zu Weihnachten, aber verzeiht mir bitte.
Nee, absolut richtig. Ich bin da absolut bei dir. Das kann man auch so pathetisch ausdrücken. Wobei natürlich jetzt die Täter.
Ja, die Täter.
Die werden das ja nicht so sehen. Die werden ja denken, sie haben zu diesem Kultur-Happening ihren Beitrag geleistet, indem sie halt das Beste abgeliefert haben, was sie halt können, nämlich mit ihrer Beatbox-Flöte. Einfach dazu beigetragen, das halt ein bisschen offener zu gestalten. Warum sollte das hier immer so konservativ sein mit irgendwie jeder spielt über die
das
Changes?
Das mit der Beatbox-Flöte habe ich gar nicht so genau mitbekommen. Was war da das?
Der hat halt Flöte so komisch.
Ein illegales Instrument.
Ja, so, ich meine, der hat halt nicht über die Chains gespielt, sondern halt immer so Ian Anderson. Dem war auch egal, welches Stück da gerade gespielt wird und so. Das finde ich halt auch immer so respektlos, diesen Absprachen gegenüber. Ne? Ja. Wenn halt Leute kommen auf die Bühne, ist es denen scheißegal, welches Stück da gerade gespielt wird und machen da halt irgendwas so. Weil sie denken, das kann man doch immer aufbrechen und so. Ja. Und das gilt ja für die Zerstörer, die Täter, allesamt, dass die alle auf die Bühne kamen und es denen einfach wirklich Wurst war. Und da sind wir wieder bei Respekt der Musik gegenüber, was hier eigentlich gerade passiert, welches Stück gespielt wird. Und ob sie das überhaupt können, sondern ich kann das jetzt dazu beitragen, hier ist noch eine Jam, los geht's.
Ja, aber um es nochmal zu sagen, eigentlich, wir machen ja eigentlich gerade eine, oder ich persönlich, weiß nicht, ob du da mitgehen wirst, ich mache eigentlich eine 180-Grad-Wende von einem Gefühl, was ich zum Beispiel als 20-Jähriger hatte, wo ich das Gefühl hatte, auf so einer Session, da sind so ältere Kollegen, die haben so eine gewisse Strenge und ich fürchte mich auch so ein bisschen, damit zu spielen. Und ich kann mich noch wirklich dran, also ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber ich kann mich dran erinnern, dass ich dann eines Tages, und da spielte ich auch schon jahrelang Jazz, ich weiß gar nicht, vielleicht war das noch in der Schulzeit. Nee, ich glaube spät. Nee, das musste, da war ich auch
so. Also ich bin erst im Studium.
Ja, ich war auch im Studium.
Vorher war ich ja da im Birdland, war ich früher nur als Zaungast.
Genau, da habe ich
selbst wenn ich spielen konnte, ich habe mich aber nicht raufgerinnt.
Genau, ich kann mich auch erinnern, dass ich dann irgendwann mal mich getraut habe zu spielen. Ich glaube, wir sind auch so, bitte entschuldigt, liebe Impros, wir sind auch, glaube ich, so emotionalisiert, weil das Birdland ist für uns natürlich dieser omnipotente, sakrosankte Ort, der uns als junge Knaben, als Buben, wahnsinnig mit Angst und Schrecken induziert hat.
Ja.
Den Satz schneide ich gleich so, dass er gut klang. Genau, und deswegen ist man, glaube ich, bin ich, glaube ich, erschütterter, als wenn ich, was weiß ich, im Soul Edge oder in der Bar 227 auf eine Jam Session gehen würde, wo ich jetzt nicht so viele Erwartungen habe oder sowas.
Ja.
Deswegen, glaube ich, diese Emotionalität.
Aber es gibt ja auch immer eigentlich pro Großstadt, also in Berlin, das gibt es ein bisschen mehr, aber sonst so pro Großstadt eigentlich immer nur so einen Ort, wo überhaupt so eine Session stattfindet, einmal wöchentlich. So, ne? Also gibt es in Hamburg noch eine andere
Session? Es gab im Indra eine Zeit eine Jazz Session, es gab mal im... Ich weiß nicht, ich glaube, im Cotton Club gibt es aktuell eine.
Ja. Aber trotzdem, so Birdland ist so die, seit langer Zeit so die.
Ja, das ist die
Donnerstags Session. Ist gesetzt. So,
das ja,
ist
es
so
gab im.
Die Jam.
Es gibt noch eine, Sigi Dresen, schöne Grüße, macht noch eine, aber einmal im Monat, ich glaube, in der, wie heißt denn das, in Ottensen auf jeden Fall.
Ah, ja, okay.
Brotfabrik, Theaterfabrik, nee, das sind andere.
Okay, ja, gibt es auch
noch
in Amsterdam gab es auch jeden Abend eine und so, aber ich kenne trotzdem in den meisten Großstädten oder so, es ist eine Besonderheit und es gibt immer so die
Bukarei
eine.
Bukarei heißt das, glaube ich.
So, und es gibt aber immer so die eine Aushängesession, wo jeder weiß, so,
genau.
Da ist es jetzt irgendwie so.
Es gibt ein paar Sessions, genau, und das ist halt in Hamburg die Birdland Session. Ja. Ich will nur mal kurz meinen Punkt fertig machen. Früher hat mir das Angst gemacht und da hätte ich vielleicht gedacht, oh, warum habe ich denn so eine Angst? Und vielleicht auch war mal ein Kollege streng oder sowas oder dann gab es da vielleicht mal auch mal einen Anpfiff, weil man irgendwas, also oder weiß ich jetzt nicht an mich persönlich, aber man bekommt mit, dass Leute sich da mal angepfiffen gefühlt haben oder es hieß auch mal Jazzpolizei im Birdland und alles so streng und das macht hier keinen Spaß, die Stimmung ist so gedrückt. Genau, ich mache jetzt eine 180-Grad-Wende, wir müssten da wieder ein bisschen hin zurück.
Ich auch, genau.
Ja, ein bisschen hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sage. Jetzt hat das vielleicht was mit dem Alter zu tun, im guten Sinne.
Ja.
Genau, wir brauchen ein bisschen eine leichte Strenge. Es muss offen bleiben, aber streng. Ernsthaft.
Genau.
Respektvoll, also, demütig. Die Vokabeln möchte ich einwerfen.
Du hast mich gestern an eine Szene erinnert, die wirklich überhaupt nichts damit zu tun hatte, wie gestern diese Jazz-Session sich gestaltet hat in ihrer Offenheit vermeintlichen.
Ja.
Erinnertest du mich daran, dass ich irgendwann mal auf der Session spielte und ich glaube mein Solo nach dem B-Part beendet hatte?
Ja.
Und ich dachte so, was hören da die Leute, wenn ich einfach runtergehe so?
Ja.
Ich war halt fertig und dann kann man einfach weitermachen. Und dann wurde ich zurechtgewiesen von dem Trompeter, der damals war.
Grüße.
Liebe Grüße, ich sage jetzt den Namen nicht. War eigentlich der war doch total nett und so.
Nein.
Netter Typ. Und meinte so, kannst du nicht einfach das jetzt bis zur Form zu Ende spielen? Und ich dachte so, come on, it's music. So, ich war gerade fertig, spiel doch einfach weiter. Ja. So. Und das, ne, diese Art von Problem, ne, wenn das gestern das Problem gewesen wäre, wäre ja herrlich. So.
Ja, ja.
Da sieht man, es gab mal eine ganz andere Kommunikation oder Strenge in diesem Regelwerk, auch in dem gleichen Ort, wo man sich halt über solche Dinge ausgetauscht hat, wo ich auch sagen würde, ja, das weist schon darauf hin, dass es das ja mal gegeben hat. So eine ganz klare Ordnung.
Ja.
So,
ja? Das habe ich auch an anderer Stelle schon gesagt, nochmal zu diesem, ich würde auch sagen, er hatte recht, der Kollege.
Ja,
spiel den Chorus fertig, du bist auf einer Session, Du kannst mit deiner eigenen Band halbe Chorusse spielen, wenn man sich gut kennt. Aber wenn man sich nicht kennt, spiel doch einfach den
Chorus. Chorus fertig. Ja. Genau. Aber das meine ich ja. Das ja, ist genau, dann halt, ja, ja. Ich meine ja nur, das ist, dass wir mal dann offensichtlich gegeben haben muss. So eine ganz klare Vorstellung von, wie das jetzt hier einfach stattfindet. Ja. Und wenn da jemand aus der Reihe tanzt, dann wird er zurechtgewiesen. Ja. Also so wie ich damals. Finde ich mittlerweile, weil du sagst, du hast ja jetzt irgendwie so eine 180-Grad-Wende. Ja. Ich im Nachhinein auch. Ich würde auch sagen, so, nee, es muss, da müssen Regeln her. Ja. Weil was sonst, das enden wir im Chaos.
Ja, genau. Und das wollen wir nicht. Genau. Deswegen gibt bei der kommenden Bundestagswahl der LKJP die eure Stimme. LKJPD. Übrigens, Fun Fact, was ich zum Beispiel dann auch wieder ganz gut finde, es hat so eine leichte Rumpelstilzchen-Energie, aber dann auch ein auch etablierter Hamburger Pianist, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen nenne, ob ihm das dann unangenehm ist, wenn ich ihn da so expose, aber ich muss sagen, eigentlich gut, da wird auch mal das Publikum angefahren, dass man nicht so laut sein soll im Klaviersolo. Das gefällt mir sehr gut.
Ja.
Das könnte ein erster Schritt sein. Und es hat auch einen Unterhaltungswert. Weil wir lieben seit Klaus Kinski Ausraster auf der Bühne. Sehr gut. Weiter so.
Ja, das war ein Highlight gestern.
Ja, absolutes Highlight. Ja. So, aber ich glaube, wir haben unseren Punkt gemacht, oder?
Ich glaube auch, ja. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass halt unsere Kritik nicht die Leute erreicht, die es am meisten bräuchten.
Ja.
Aber vielleicht die Leute, die jetzt öfter hingehen und Leute, die ja eigentlich Bock haben, da einen schönen Abend zu gestalten, vielleicht denken die auch mal darüber nach, ob das nicht attraktiver wäre, wenn man sich da so ein bisschen zusammentut und halt Leute so ein bisschen im Zaum hält.
Ja.
Ob man das nicht irgendwie hinkriegt auf eine Art und Weise, die nicht zu ausgrenzend wirkt oder so. Ja. Weil genau, die Gefahr ist natürlich, dass es dann irgendwann wieder in die andere Richtung schwingt und es halt ein zu starres Regelkorsett gibt, sodass viele Leute eigentlich nur noch Angst haben, da hinzukommen und so. Das will man ja irgendwie auch nicht so, aber so ist es zu offen. Das geht so nicht und eigentlich haben wir ja Bock, irgendwie mit zusammen Musik zu machen und dann müssen diese Selbstverwirklicher, die Vermeintlichen, müssen dann leider irgendwas, müssen das woanders machen. Also, also mit ihren Vokalisen. Das ist nicht der Ort dafür und da muss man irgendwie, ja, vielleicht kann man da irgendwie eine schöne Art und Weise finden, denen halt auch zu sagen, so, kannst du das jetzt bitte nicht machen? Wir wollen hier Jazzstandard spielen. Das ist der Ort für Jazzstandard. Oder dass man vielleicht so ein Regelwerk da aufhängt oder so, keine Ahnung.
Ja, vielleicht machen wir so einen Project Mayhem, jetzt so einen geheimen Jazz Fight Club, wo man so untereinander jetzt mal die Regeln festlegt und dann gehen wir gemeinsam vor gegen die Bullies, die unsere Session kaputt machen.
Ja, genau, es ist nämlich leider ein Kaputtmachen. Also für mich war das wirklich, es war so viel los, ne? Also wir haben die Opener-Set gespielt und ich glaube, es waren auch dann noch irgendwie fünf oder sechs weitere Pianisten an dem Abend da. Also deswegen kam ich gar nicht mehr dazu, auf der Session zu spielen, weil alle spielen wollten.
Vier Bassisten.
Und so war unglaublich viel los. Und alle können halt mega geil spielen, so. Das ist ja auch dann super, so. Deswegen, ich höre mir das ja auch gerne an, wenn halt geile Musik dann entsteht. Aber es macht es halt wirklich, und das muss ich sag's nochmal, es macht es kaputt, wenn da halt diese Zerstörer dann am Werk sind. Also das ist dann halt einfach nicht das, was man möchte. Ich möchte dann ein anderes Kulturerlebnis.
Ja.
Also ich finde auch, dass mir das zusteht. Mir wird angeboten eine Jazz-Jam und nicht eine Selbstverwirklichung einiger bekiffter Backpacker.
Ja, ich glaube, wir haben unseren Punkt gemacht.
Ja,
oder?
Ja,
genau. Also jetzt haben wir euch schon mal, weil gleich geht's ja zum Weihnachtsessen und da wird dann natürlich auch wieder gestritten in der Familie.
Ja.
Ich glaube, wir haben euch jetzt auch schon mal so ein bisschen
Feuer gegeben.
Ja, Feuer gegeben, dass ihr so ein bisschen so leicht angeschärft zum Weihnachtsessen geht. Ich schneide das zusammen, dass das so wie so ein ganz knackiges, flüssiges Segment läuft und wir dann und die Negativität vielleicht ein bisschen im Zaum gehalten wird.
Ich finde es aber auch gut, wir hatten so viel Besinnlichkeit in letzter Zeit und
es ging eigentlich nur um Geld und Touren.
Ja. Dass man jetzt mal wieder ein bisschen, aber auch gerade am Heiligen Abend, weil das halt sowieso ansteht, ne? Gleich gibt es sowieso Ärger beim Abendessen und so, dass man da halt auch einfach schon ein bisschen eingepeitscht ist.
Mal gucken, vielleicht gibt es eine Silvesterfolge, vielleicht auch nicht. Das ist, wir überraschen euch. Kleinen Jahresrückblick. Ich wünsche mir von euch nochmal eure Session-Erfahrung. Also auch, wer vielleicht nicht in Hamburg lebt oder in Hamburg oder Berlin oder so, mal so ein bisschen erzählt, wie läuft das bei euch mit den Jam-Sessions? Geht ihr überhaupt gerne auf Jam-Sessions? Das ist ja auch mal die Frage, also ich kenne das auch aus Jazzmusikerkreisen, dass man auch da nicht so gerne auf Jam-Sessions geht, weil man es irgendwie zu sportlich findet oder irgendwie doof, höre ich auch manchmal.
Ja.
Was findet ihr?
Gibt es ja auch so ein Balzverhalten da und so einen, also es ist ja auch...
Es ist eine kompetitive Musik natürlich auch auf eine Art. Es ist auch ein bisschen... Also wer halt sagt, er will nur Friede, Freude, Eierkuchen, dann muss man sagen, ist vielleicht auch der Jazz die falsche Stilistik.
Ja.
Weil es ist natürlich so ein bisschen, das Sportliche ist in dieser Musik.
Absolut,
und
Genau, und sich dann auf so einer Session so durchzusetzen und so. Und dieses, ich meine, es gibt einen Platz am Klavier und jeder will spielen und so. Das ist natürlich alles hart umkämpft und sich da im richtigen Moment dann da zu sein und zu sagen, ich möchte das Stück spielen, aber das kann ich nicht und so oder das. Also das ist ja auch alles mit einem großen emotionalen Aufwand verbunden, war es auch schon immer. Ja. So, also das ist eine Überwindung, die natürlich nicht jeder mitmacht oder nicht jeder geil findet und auch Leute, die eigentlich das könnten oder bedienen könnten, nicht unbedingt cool finden so oder die was beitragen könnten dazu, nicht auf diese Atmosphäre Lust haben. Weil es ist schon ein ziemliches Gegockel oft auch, so ist ja klar.
Ist natürlich so, würde mich trotzdem interessieren, wie findet ihr das so? Meinung zu Sessions, ist das jetzt in den letzten Monaten bei uns so ein bisschen präsent, dass irgendwie öfter mal so Session-Aktivität wieder ansteht.
Ja,
also. Habe ich auch jahrelang gar nicht gemacht. Ich habe da wirklich meine Freude dran.
Ich auch. Würde es auch sofort wieder machen. Ich liebe das eigentlich. Ja. Ich finde es auch toll, das Birdband.
Also, mag das einfach. Schreibt uns mal oder Sprachnachricht uns, also aber gern auch sendefähiges Material, Session-Anekdoten, dass wir hier, die wir mal abspielen können. Vielleicht ist das noch ein ganz interessantes Thema, finde ich. Session.
Ja.
Zum Jahresabschluss. Uns interessiert auch mal so ein bisschen Themenwünsche. Was wollt ihr fürs neue Jahr? Wir haben natürlich viel vorbereitet.
Ja.
Mich interessiert auch so ein bisschen, wo soll's hingehen? Wir haben auf jeden Fall einiges vorbereitet fürs neue Jahr. Jetzt ist die Frage, hast du noch was auf dem Zettel? Ich würde dann doch nochmal irgendwie so eine kleine, vielleicht nochmal so zwei, drei kleine besinnliche, weihnachtliche Mini-Punkte abarbeiten und dann würde ich die Leute auch ins Würstchen essen. Entlassen, oder?
Ja, dann leg doch mal los.
Mir ist nochmal eine Geschichte eingefallen, die du mir mal im Auto erzählt hast, die mir sehr gut gefallen hat. Und zwar, dass ein Lambert-Fan eine Vinyl gekauft hat und dir dann schrieb, ich glaube, die Vinyl ist kaputt.
Ja.
Kannst du das nochmal erzählen? Das hat mir sehr gut gefallen.
Aber das ist mir, glaube ich, nicht nur einmal passiert.
Ja, genau, erzähl mal. Was hat es damit auf sich? Das finde ich hilarious.
Jetzt weiß ich wieder. Ich meine, es kann ja mal sein. Es ist passiert öfter mal, dass Leute sich beschweren und dann ist irgendwie, es gibt ja auch mal Pressungen, die irgendwie nicht geklappt haben oder so.
Fehlpressung auf
Discogs. Fehlpressung oder so. Und dann kriegt man das schon irgendwie ersetzt und so. Ja. Das ist irgendwie alles möglich. In dem Fall, deswegen, da willst du drauf hinaus, war es aber so, dass ich glaube, er einfach mit meinem Sound nicht einverstanden war.
Ja.
mit meiner Produktion.
Ja, also du nimmst das natürlich auf eine spezielle Art auf und es natürlich gibt diesen Lambert-Zaun vielleicht?
Es war sogar actually good, ne? Das ist so die vom Produktionsaufwand die aufwendigste Platte, die ich je gemacht habe. Ne? Also in die externen Mix gegeben, in externes Mastering.
Delikates Mastering von Zino.
Ja, aber auch delikater Mix von Greg, also wirklich richtig,
vom Feinsten.
Wirklich vom Feinsten und so. Und natürlich bestens aufgenommen, also kann man eigentlich überhaupt nichts sagen. Aber
wenn da nicht der Geschmack wäre.
Wenn da nicht der Geschmack wäre. Ja. So. Und da kam die Nachricht irgendwie rein, irgendwie ist die Platte kaputt, irgendwie der Sound ist total merkwürdig und so, irgendwie kann ich die umtauschen. Und dann meinte ich so, kannst du mal hier ans Management schreiben oder so. Keine Ahnung, was ich gesagt habe, aber kriegen wir irgendwie hin.
Ich dachte, du hättest gesagt, aber hör doch mal bitte nochmal bei Spotify rein oder bei YouTube, ob das genauso klingt.
Ja, irgendwie sowas, ne? Ja. Und dann meinte er, ich habe nochmal nachgehört, das soll wohl so.
Ja, gut, sehr gut, finde ich sehr, sehr gut.
Ja. Das ist natürlich irgendwie, sind so geschmackliche Dinge. Also wenn man das halt findet, dass es scheiße klingt. Also, es gibt auch bestimmte Platten, wo ich sagen würde, die scheiße klingen.
Ja.
Also ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, dem Künstler dann zu schreiben. So. Ja, also. Ich denk dann sofort so, muss an mir liegen, ich verstehe die Produktion nicht.
Ja.
So, aber genau, es gibt's natürlich. Aber das ist das Ding mit dem Geschmack, ist halt so.
Ich muss nochmal, sehr, sehr gut, dann würde ich nochmal eine kleine Selbstoffenbarung machen über uns, wenn ich die Folgen nachbearbeite, dann fällt mir oft was auf. Ich habe ja über das IG und ICH mich neulich lange ausgelassen.
Ja.
Wie empfindlich ich da bin, wenn Leute nicht richtig Deutsch sprechen. Wir machen auch permanent einen sprachlichen Fehler.
Nämlich?
Was ist denn die Kurzform von einen? Ich habe hier einen Gig für uns. Ich habe hier nennen Gig für uns. Ja. Nennen Gig.
Wir sagen immer, ich habe mir einen Gig für uns oder was?
Einen Gig. Nee, ein Gig.
Ich habe hier einen Gig für uns.
Ich habe hier einen
Gig.
Gig.
Ja.
Genau. Wir sagen aber wirklich permanent, müsst ihr mal drauf achten, wir sagen, wenn es eigentlich die Kurzform von ein ist, ich habe zum Frühstück ein Ei gegessen, dann sagen wir, ich habe zum Frühstück nennen Ei gegessen.
Echt?
Was ja eigentlich heißen würde, ich habe zum Frühstück einen Ei gegessen.
Das geht so nicht, das müssen wir ändern.
Und das machen wir permanent. Nen und n verwechseln. Ich habe zum Frühstück n Ei gegessen. Weißt du, was ich ehrlich gesagt schon mal gemacht habe, jetzt verrate ich es. Als ich das gehört habe im Schnitt,
Hast du ein N mit einem Nen vertauscht?
Ja. Ich habe dann aus dem Nen, ich habe das E in der Mitte vom Nen rausgeschnitten, ah, ja, okay, damit es ein N ergibt.
Aber solche Sachen habe ich schon 1000 Mal gemacht, auch im Schnitt. Also jetzt mal Offenbarung, ja, hier. Also das war genau, dass halt etwas einfach falsch ausgedrückt wurde und man konnte das halt irgendwie so schneiden, dass es so klingt, als wäre es grammatikalisch, ja, richtig. Das habe ich halt schon ganz oft gemacht.
Es wäre echt wirklich, also ja, bei mir werden dann auch mal, wird man ein E rausgeschnitten aus, ja, dem Nen.
Ja, ja. Manchmal hat man auch ein S zu viel drin, des, oder den denn, oder nee, also es gibt da so Möglichkeiten, wo du einfach nur einen Buchstaben abschneiden musst und, ja, dann ist es richtig.
Ja.
Das, da, das und so, dann kann man einfach das S wegnehmen und so.
Ja. Also was ich da auch manchmal höre im Schnitt, da habe ich das Gefühl, einer von uns kriegt gerade einen Schlaganfall. Also das wird dann alles euch so aufgearbeitet, dass das hörbar ist.
Ja.
Weil wir hier nämlich im Gegensatz zu den Session-Zerstörern ein schönes Klangerlebnis für euch kleinen Jazzmäuse, ja, produzieren möchten,
ja, klar,
an Weihnachten.
Gerade zu Weihnachten.
Genau, da nochmal in die Kritik. Vielleicht noch einen Schmunzler, um den Podcast auf eine heitere Note enden zu lassen, weil wir Luca nicht vor die, den kriegen wir nicht vors Mikro, wollen wir das mal erzählen mit den Besen.
Ah ja.
Ja, das finde ich nämlich wirklich herrlich. Also es ist eigentlich eine traurige Geschichte.
Ja.
Luca hat seine Sticktasche verlegt.
Ja.
Kam in Berlin an und musste dann neue Sticks kaufen. Jetzt hat nur Just Music geschlossen am Moritzplatz und jetzt muss man irgendwie zu anderen Musikinstrumentenhändlern in dieser gottverlassenen Riesenstadt,
ja,
und fand dann irgendwann einen kleinen Musikladen, der Sticks hatte.
Kaufte sich Sticks. Sonderlee, glaube ich, ja.
Kaufte sich Sticks und sagte dann, stellte die Gretchenfrage, die du mir gleich beantwortest. Ich stelle mal die Frage. Haben Sie auch Besen?
In der Regel brauchst du das ja nicht.
In der Regel brauchst du es ja nicht. Sehr, sehr gut. Die beste Antwort auf die Frage, haben Sie Besen? So, und was dann passierte? Nachfrage?
Oder spielst du Jazz?
Ja, ich spiele Jazz.
Brauchst du aber Jutebesen.
Dann brauchst du aber richtig Jutebesen.
Ich hab's jetzt ein bisschen Kölsch gemacht, ja, aber.
Brauchst du Jutebesen? Du brauchst du Jutebesen.
Ja,
und gab's dann, zum Glück hatte der gute Besen.
Ja, genau. Ja, die sind richtig gut, meinte. Ja. Habt ihr denn überhaupt welche? Ja, wir haben nur die. Es gab nur ein Paar an Besen, was sie hatten. Und dann meinte er aber, die sind richtig gut.
Oh, hört ihr den Regen übrigens draußen?
Ah, ja.
Hört ihr das auf dem Mikrofon?
Krass.
Ja, Storm.
Das ist ja wieder Hamburg.
Stormy Weather.
Hamburger Schiedwetter.
Ja, Tüdel in den Büdel. Sehr gut übrigens auch Alex, unser Lieblingshörer Alex an den Drums. Irgendwie fummelte der da in seiner Herrenhandtasche rum gestern. Und hatte dann so ganz kleine Besen da drin.
Stimmt, ja.
Ja, das finde ich immer sehr gut, dass man immer seine Besen dabei hat.
Ja, so Schlüsselanhängergröße eigentlich.
Ja, so, ja. Das ist ein Mini-Mini-Besen ja, zum Ausfahren, wie so ein Schnappmesser.
Das sollte man mal dem Musikhändler in der Sonderallee, ja, geben, so von wegen, in der Regel brauchst du das gar nicht, der braucht das die ganze Zeit.
Ja, der hat
das
am Schlüsselbund dran. Immer Besen dabei. Ja. Finde ich sehr gut. Schlagzeuger auch gern so einen Stimmschlüssel am Schlüsselbund,
klar,
ne?
Ja, ja, klar.
So ein, was ist das, so ein komischen.
Sechskant.
Sechs, ist das oder nicht?
Oder
vier?
Fünf?
Vier.
Fünf oder sechs?
Bitte, liebe Improste, ich sage vier, Lambert sagt sechs.
Ich glaube fünf.
Okay.
Ich weiß es auch nicht.
Okay. Gut. Ja, knackig. Heute, wir wünschen frohe Weihnachten.
Auf jeden Fall. Ja.
Und dann würde ich sagen.
Besinnlich soll es weitergehen.
Genau.
Wir hören uns im nächsten Jahr wieder, wo ja der Ausverkauf ansteht.
Der Ausverkauf steht an. Vielleicht hören wir uns an Silvester. Mal gucken, wie wir drauf sind.
Ciao, ciao. Macht's gut.
Tschüss.